Ihr Lieben, ich habe vergangenen Sonntag über den König und sein Reich gesprochen. Es geht um den König. Jesus als König, das ist das Thema, das mir im Advent jetzt wichtig geworden ist. Und dieser König hat ein Reich und zu diesem Reich gehören Bürger. Und wir sind Bürger dieses Reiches und die Gemeinde Jesu, auch unsere Gemeinde, ist eine Basis für dieses Reich Gottes. Es ist nicht das Reich Gottes, es ist viel größer, aber es ist eine Basis, von der aus Reich Gottes gebaut wird in diese Dimension hinein, von der ich das letzte Mal dann auch gesprochen habe. Und zu diesem Basis gehören eben Menschen, die diesem König folgen. Und es ist ganz wichtig, dass wir immer wieder neu verstehen und noch tiefer erfassen, was das bedeutet, dass wir einem König folgen. Und von daher auch ein stärkeres Bewusstsein bekommen, wie wir als diese Bürger des Reiches dem König gegenüber uns verstehen sollen. Und dazu möchte ich heute ein Wort lesen aus 1. Korinther 4, nur die Verse 1 bis 2. Da beantwortet nämlich Paulus diese Frage, wofür wir uns halten sollen im Zusammenhang mit diesem König aller Könige. In 1. Korinther 4 nur die ersten beiden Verse. Da heißt es, dafür halte man uns, nämlich für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden werde. Wenige Worte mit großer Bedeutung. Ich möchte versuchen, ein bisschen etwas über diese hier so herausragenden Worte, die so einfach klingen, aber doch einen gewaltigen Hintergrund haben und Bedeutung haben, ein bisschen etwas zu sagen. Dafür halte uns jedermann, uns, die Gemeinde Jesu, jedes Mitglied der Gemeinde, jeder Bürger des Reiches Gottes, dafür halte man uns, also zuallererst heißt das. Es gibt auch andere Begriffe, mit denen unsere Identität auch beschrieben wird, selbstverständlich. Aber das ist hier ein zentrales Wort, das zum Ausdruck bringt, wo Paulus den Schwerpunkt legt. Dafür halte man uns für Diener Christi. Für Diener Christi. Das ist ein gewaltiges Wort, über das wir ja ohnehin viel schon oft nachgedacht und gesprochen haben. Aber es darf nicht aus unserem Bewusstsein verloren gehen, was hier damit gemeint ist. Ein Diener Christi. Dieses Wort, das der Apostel Paulus hier im 1. Korinther 4 schreibt, ist natürlich auch eingebettet in seinem Brief. In seinem Brief an die Korinther ganz speziell. Und es ist immer auch wichtig, wenn man aus einem Brief Worte liest, dass man das Umfeld, den Hintergrund dieser Worte auch ein bisschen versteht, um sie noch, um vielleicht noch zu schärfen und zu präzisieren, was Paulus auch mit diesem Worten meint. Der Hintergrund dieses Briefes, den er in dem ersten, zweiten Kapitel entfaltet, ist der, dass Paulus davon spricht, dass ihm zu Ohren gekommen ist, dass es in der Gemeinde Unfrieden gab. Es gab Spaltungen, es gab Parteiungen, es gab verschiedene Meinungen, die einander konkurriert haben. Es gab solche Kreise, die sich um einzelne Menschen versammelt haben und so zu Anhängern von diesem wurden oder von jenem wurden. Jedenfalls, das, was Paulus hier im Hintergrund sieht, ist, dass die Einheit der Gemeinde stark gefährdet war. Durch diese unterschiedlichen Auffassungen, Beurteilungen von Dingen, die in der Gemeinde stattgefunden haben. Und diese Einheit ist sozusagen verloren gegangen und daraus ist eine Konkurrenz entstanden. Und schon im ersten Kapitel, gleich nach seiner Begrüßung, es ist immer so ein Anfang eines Briefes, und dann kommt schon, dass er eben zum Ausdruck gebracht hat, ja, da gibt es eben Leute in der Gemeinde, wo eben nun sozusagen Einzelne in den Vordergrund getreten sind, und um diese Einzelnen haben sich Leute geschart. Nicht, dass die selber sich vielleicht in den Mittelpunkt gestellt hätten, das wird nicht erwähnt, sondern es ging mehr darum, dass in der Gemeinde diese Parteiungen waren. Die einen haben sich auf den berufen, die anderen auf den berufen. Also Paulus erwähnt hier, die einen sind solche, die sich auf ihn berufen, auf den Paulus. Das ist die Paulus-Partei, wenn ich das jetzt so ausdrücken darf. Andere haben sich auf einen anderen, nämlich einen Apollos, der eine sehr wichtige Figur in den ersten Gemeinden war. Eine dritte Partei hat sich auf den Petrus berufen, auf den Kephas berufen. Und so sind dann auch, jeder hat auch irgendwo, vertritt dann auch das eine oder andere an Haltungen, an Meinungen. Das war nicht alles so einheitlich in der Urchristenheit, wie man sich das vielleicht vorstellt in manchen Gemeinden. Und von daher gab es da Parteiungen. Und Paulus ruft dieser Gemeinde zu und sagt, das ist so ein wesentliches Wort, ist denn Christus zerteilt in den paulinischen Teil, in den petrischen Teil und einen apollischen Teil? Nein, Christus ist nicht zerteilt. Und er sagt, ihr sollt, also ich fasse das jetzt zusammen, was vorher steht, ihr sollt nicht sozusagen bestimmten, vielleicht durch ihre Begabungen herausragenden, bedeutenden Leuten anhängen, sondern ihr sollt allein, das ist ihm so wichtig, allein Jesus anhängen als dem, der der Herr ist der Gemeinde. Und damit sagt er, es gibt keine anderen Herren in der Gemeinde als Jesus. Auch diejenigen, die in besonderer Weise vielleicht Bedeutung haben oder Leiter sind oder was auch immer, wodurch sie irgendwo hervorstechend sind, auch mit vielleicht mit Gaben, es gibt nur einen Herrn. Und deswegen betont das Paulus hier jetzt in Kapitel 4, dafür halte uns jedermann für Diener Christi. Christi, er ist der Herr. Und es ist interessant, dass er eben sagt, er schließt sich hier ein, dafür halte uns jedermann. Auch wenn wir uns, Paulus, Petrus, Apollos, wenn wir sozusagen als Apostel gelten oder wir was auch immer, wir gehören dazu. Das, was man über uns halten soll und von uns halten soll, ist, dass wir Diener sind dieses einen Herrn. Es gibt nur einen Herrn. Und das bedeutet, die Gemeinde Jesu gehört Jesus. Sie gehört keinem Menschen. Die Gemeinde Jesu ist allein auf ihn ausgerichtet, nicht auf Menschen. Die Glieder der Gemeinde, ob jetzt Apostel oder wer auch immer, sind alle von diesem einen Herrn persönlich mit seinem Blut erkauft. Daher gehören sie nur ihm. Das ist enorm wichtig. Sie gehören ihm. Die Gemeinde gehört ihm. Ich gehöre ihm, ihr gehört ihm. Und deswegen ist er der Einzige, der es verdient, Herr genannt zu werden in der Gemeinde. Und deswegen ergibt sich, wenn er der einzige Herr ist, dass wir seine Diener genannt werden. Und noch einmal, egal welche Aufgabe jemand in der Gemeinde hat, welche Position hat, welche Stellung er hat, was auch immer, egal, das, was zählt, ist, wir sind Diener Christi. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Wort. Wenn Paulus über Diener schreibt, dann verwendet er ganz gezielt Worte dafür, im Griechischen natürlich. Und da gibt es mehrere Worte im Griechischen, die man da verwenden kann. Zum Beispiel ein Kapitel vorher erwähnt er das noch, auch noch, dass wir Diener Christi sind, auch wir als Apostel, sagt er. Und da verwendet er ein Wort, im Griechischen heißt das Diakonoi, davon kommt dieses Wort Diakon. Und das heißt übersetzt dienen, Diakonos, ja, der Diener. Aber hier ist dieses Wort, dieser Begriff ist sehr stark bezogen darauf, auf die Richtung des Dienstes, also als ein Diener für etwas. Ist mehr verbunden mit einer Aufgabe, er dient dem Herrn für einen bestimmten Zweck. Aber dieses Wort, das Paulus hier verwendet, ist ein anderes. Und das ist das Wort Hyperetas, das heißt Untertan. Vollkommener Untertan. Untergeordnet. Also das geht schon in Richtung Sklave, obwohl Sklave noch stärker ist. Das verwendet Paulus auch, das ist dann das Wort Doulos, das ist noch einmal ein anderes Wort für dienen, aber das wird dann auch meistens als Sklave übersetzt. Aber hier geht es mehr um diese Tatsache, dass Paulus sagen möchte, wir sind alle untertan, vollkommen untergeordnet einem einzigen Herrn und nicht Menschen. Das hat nichts damit zu tun, dass es in der Gemeinde verschiedene Aufgaben gibt, auch Leitungsaufgaben. Leitungsaufgaben sind Führeraufgaben, nicht Herrscheraufgaben. Das ist ganz was anderes. Und demjenigen, dem wir alle untertan sind, mit unseren Haltungen, mit unseren Meinungen, mit unseren Beurteilungen, wie wir einander auch beurteilen, das ist von ihm abhängig. Wir sind sozusagen in dieser Situation, dass wir vollkommen ihm untertan ist, weil er eben der einzige Herr in der Gemeinde ist. Und ihr Lieben, wenn das eine Wirklichkeit ist, dass wir von ganzem Herzen so leben, dass Jesus Christus unser Herr ist, dem wir vollkommen untertan sind, in dem, was er denkt, in dem, was er will, in dem, wie er Dinge beurteilt, wie er Dinge führt, immer untertan, dann hören Spaltungen auf, meint Paulus. Dann haben sie keine Bedeutung mehr. Dann ist jeder diesem einen Herrn untertan und es kommt nicht mehr darauf an, was nun diese Partei meint oder der für eine Anschauung hat und der, sondern alle scharen sich unter das, was er sagt. Es gibt nur mehr eine Partei, das ist die Jesus-Partei. Es gibt nur mehr eine Anhängerschaft, das ist die Jesus-Anhängerschaft. Und das ist immer neu zu gewinnen. Und Paulus will sozusagen hier in erster Linie im Zusammenhang mit diesem Wort Diener und im Hintergrund seines Briefes an die Korinther, ist ihm so wichtig die Einheit. Ihr Lieben, die Bürger des Reiches Gottes, diejenigen, die dem König aller Könige folgen, diejenigen, die auf sein Kommen warten, die es vorbereiten, sein Kommen, das sollen Diener Christi sein, ganz allein auf ihn und nur auf ihn ausgerichtet. Und ihr Lieben, nun geht es weiter hier. In dieses Wort Diener sein ist von dieser Definition her ein Begriff, der eine ganz hohe Würde ausmacht. In unserer Gesellschaft ist ein Diener was Untergeordnetes. Also im Sinne ist von weniger Wert. Und es ist abwertend oft verwendet. Aber bei Jesus ist es ganz anders. Einer, der Jesus dient, wird ganz, ganz, ganz hoch geschätzt. Warum? Das kommt sofort in dem nächsten zum Ausdruck. Der Diener Jesu ist ein Verwalter göttlicher Geheimnisse. Ihr merkt es, ich liebe Worte zu erfassen in der Bibel und die Bedeutung dieser Worte noch tiefer eindringen zu lassen, dass wir nicht so irgendwie über Worte hinweg, einfach nur über Texte hinweg lesen und sagen, ja schon, sondern graben. Das ist wichtig. Paulus formuliert ganz bewusst, stellt euch einmal vor, das ist die höchste Auszeichnung, die es überhaupt gibt für Diener Jesu. Nicht, dass sie die Drecksarbeit für den Herrn tun, sondern sie sind Verwalter der Geheimnisse Gottes. Wow, das ist eine Auszeichnung. Wir sind Verwalter der Geheimnisse Gottes. Das sind zwei wichtige Worte, Verwalter und Geheimnis. Verwalter, das heißt, Gott hat uns gewürdigt. Etwas von ihm her, und was von ihm kommt, ist immer das Kostbarste vom Kostbarsten. Das ist nie was Niedriges. Er hat uns gewürdigt, etwas von ihm anzuvertrauen. Was für eine Würde! Er legt es in unsere Hände. Was Göttliches! Wir werten es oft gar nicht so, weil wir schon so gewohnt sind, als Christen zu leben, irgendwie, dass wir die Außerordentlichkeit dessen, was es bedeutet, ein Anhänger Jesu zu sein, ein Diener, ein Jünger Jesu zu sein, was das bedeutet. Uns ist anvertraut etwas unglaublich Kostbares, nämlich die Geheimnisse Gottes, und wir sollen sie verwalten. Das ist ein Vertrauensvorschuss, den Gott uns gibt. Wir könnten sie auch verschleudern, vergeuden, wir könnten sie ja missbrauchen, alles Mögliche, was uns Gott anvertraut. Aber ein Diener, das ist das Wichtige hier an dieser Stelle, dass Jesus sagt, also dass Paulus hier zum Ausdruck bringt, diese Geheimnisse Gottes werden Dienern anvertraut. Also jenen, die vollkommen untertan sind diesem König. Wenn sie gegen den König rebellieren, dann sind sie gefährliche Verwalter. Aber wenn sie Diener Christi sind, dann sind sie sozusagen gewürdigt, wenn sie sich auch als Diener verstehen, dann sind sie gewürdigt, diese Würde anzunehmen, dass sie die Geheimnisse Gottes verwalten dürfen. Etwas verwalten, was von Gott in unsere Hände hineingelegt wurde. Und jetzt steht hier, wir dürfen verwalten, jeder von uns. Jeder von uns ist ein Verwalter göttlicher Geheimnisse. Paulus schreibt das für die ganze Gemeinde, uns, wir. Geheimnisse Gottes. Dieses Wort Geheimnis ist ja ein Begriff, der im Neuen Testament immer wieder an verschiedenen Stellen vorkommt und ein höchst zentraler Begriff ist. Nun, wenn wir von Geheimnis reden, dann reden wir, wenn mir ein Geheimnis anvertraut ist, dann ist es deswegen mir anvertraut, dass ich es nicht weitersage. Sonst wäre es ja kein Geheimnis, ja? So verstehen wir das Wort Geheimnis. Also etwas, was man nicht weitersagt, was man nicht offenbaren soll. Das ist genau hier das Gegenteil. Denn es geht darum, dass wir das Geheimnis Gottes weitergeben, verwalten. Deswegen muss Geheimnis etwas anderes bedeuten. Ihr Lieben, Geheimnis ist etwas, und das ist jetzt ganz entscheidend, dass wir das innerlich wertschätzen in einem ganz tiefen Sinne. Das Geheimnisse Gottes ist etwas, worauf wir mit unserem eigenen Verstand nie kommen würden. Das heißt Geheimnis. Was wir uns niemals, beim besten Willen nicht und beim gescheitersten Denken nicht, ausdenken könnten. Etwas Unausdenkbares. Etwas so Unglaubliches, was so weit weg ist von unserer menschlichen Logik, dass wir es nie erfassen könnten, wenn nicht der Vorhang weggezogen würde und das Geheimnis offenbart würde. Das ist die große Würde. Der Herr gibt uns Anteil an etwas, was so weit weg ist von unserem Denken. So viel mehr, als was wir uns ausdenken könnten. Was logisch in unseren Gedanken wäre. Unausdenkbares, dass es nur durch einen göttlichen Akt der Offenbarung uns anvertraut wird. Geheimnisse sind Dinge, die Gott uns Menschen anvertraut, auf die wir nie draufkommen würden. Nie. Beim besten Willen nicht. Ihr kennt dieses Wort aus dem Jesaja. Das würde daher sehr gut passen, wo es heißt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Wege sind nicht eure Wege, sondern sowohl, so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Gedanken höher als eure. Meine Wege höher als eure. Das heißt, so ein Riesenabstand ist zwischen den Gedanken Gottes, den Plänen Gottes, den Dingen Gottes zu unserem menschlichen Verstehen, dass wir nie es erfassen würden, wenn es nicht offenbar wird. Und wem offenbart diese göttlichen Gedanken und Pläne? Seinen Knechten, seinen Dienern. Er vertraut uns etwas an. Und ich werde das dann am Schluss noch kurz erwähnen. In den Gleichnissen, die Jesus erzählt, da kommen diese Gleichnisse von den Dienern und den Herren, von den Talenten und so weiter, die anvertraut sind. Und zum Schluss heißt es, dem, der dem Geringen treu war, dem gibt er mehr. Also Gott ist dabei, uns auch zu testen, inwieweit wir wirklich in diese Dienerschaft, wie es hier heißt, hineinkommen, wie sorgfältig wir solche Diener sind, davon hängt auch ab, was er uns, wie viel er uns anvertraut. Da gibt es ein Mehr. Nur, um das auch noch deutlich zu machen, es ist so wichtig, dass wir verstehen, er ist es, der uns sozusagen seine Geheimnisse anvertraut. Lesen wir einmal, jetzt bitte schlag das auch auf, 1. Korinther, das ist hier gleich in demselben Kapitel 2, von den Versen 7 bis 13. Ihr Lieben, was uns da anvertraut ist, das sind nicht unsere eigenen Gedanken. Das ist nicht ein Ausdruck unserer eigenen Logik, unserer eigenen Lehrmeinungen, unserer eigenen, was weiß denn ich, Verbesserungsvorschläge, wie wir als Christen die Welt verbessern könnten, sondern das ist etwas, was so weit entfernt ist von dem, was wir uns ausdenken könnten. Und Paulus schwärmt gerade im 1. Korintherbrief auch von dieser göttlichen Weisheit und da schreibt er, in 1. Korinther 2 von Vers 7 an, oder ich lese schon von Vers 6, wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, denn Vollkommenen sind die, die sich vollkommen unter den Willen Gottes gestellt haben. Wir reden jedoch nicht Weisheit dieses Zeitalters, auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene Weisheit, die Gott vorherbestimmt hat, vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Keiner von den Fürsten dieses Zeitalters hat sie erkannt, denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber, Vers 10 noch, hat Gott es offenbart durch den Geist, denn der Geist Gottes erforscht alle Dinge. Ihr Lieben, das ist hier sozusagen noch einmal ein Loblied auf die Weisheit Gottes, auf die Geheimnisse, die er uns preisgibt, die auch Fürsten und Gelehrte und niemand erkennen konnte, die darauf angewiesen waren, dass sie uns anvertraut werden durch Offenbarung. Und diese Offenbarungen, die er uns gegeben hat, die sollen wir verkündigen. Das ist der Punkt. Wir verkündigen nicht unsere Meinungen, nicht unsere Lehren, nicht unsere Gedanken, nicht unsere Pläne. Darum, ein Diener ist total ausgerichtet auf ihn und sagt, Herr, was du mir zeigst, das verkündige ich. Was dein Weg ist, den will ich gehen. Was deine Pläne sind, das wollen wir, dem wollen wir folgen. Das werden aber nur Diener tun. Deswegen wird das den Dienern anvertraut. Um es jetzt in einem großen Zusammenhang zu sagen, die Geheimnisse Gottes stehen immer im Zusammenhang, wenn davon die Rede ist, von dem Erlösungsplan Gottes für die Welt. Das ist jetzt der große Zusammenhang, in den das alles hineingestellt ist. Die Weisheit Gottes, die Weisheit dieser Welt zunichte gemacht hat. Gott hat auf eine vollkommen andere Weise diese Welt erlöst, als man sich's überhaupt jemals ausdenken könnte. Wenn ich das jetzt einmal an dem festmachen kann. Gott hat es auf eine Weise festgemacht, wie man sich's niemals hätte ausdenken können. Denkt einmal darüber nach. Wenn ihr nicht wüsstet, wie Gott die Welt erlöst hat, was würdet ihr erfinden? Oder welche Lösung würdet ihr erfinden, um diesen Erlösungsplan durchzuführen? Niemals so, wie Gott es gemacht hat. Niemals. Natürlich ist es jetzt schwer, darüber nachzudenken, weil wir wissen ja den Erlösungsplan, wie er es getan hat. Aber es ist so unfassbar. Und so, ja, unlogisch kann man was sagen. Und es ist wichtig, dass wir dabei bleiben, auch wenn es unlogisch ist und wir vielleicht einem Menschen jetzt erklären müssen, wie Gott uns erlöst hat. Und wir denken, naja, so logisch klingt das ja gar nicht für ihn. Wir müssen bei dem bleiben, was er offenbart hat an Geheimnis. Das beginnt, dass wir alle Sünder sind. Das wissen wir gar nicht von uns aus. Das muss uns offenbart werden. Es beginnt damit, dass er uns zeigt, wie er angefangen hat, seine Erlösung in diese Welt zu bringen. Nämlich dadurch, dass er einen Mann erwählt hat, den Abraham. Ich hätte es nie so gemacht. Ich hätte übernatürlich die ganze Menschheit irgendwie so mit Weisheit beschenkt, dass sie erkennen, wer ich Gott bin. Dass sie alle vor mir niederfallen und sich anbetend vor mich hin knien und sich erlösen lassen. Aber dass Gott mit einem einzigen unscheinbaren Mann beginnt und auch ein Volk macht und das Ganze durch Jahrhunderte hindurch, Jahrtausende hindurch, sozusagen einen Plan entfaltet, man denkt, das ist nicht logisch. Er konzentriert sich auf ein Volk. Die anderen Völker denken, warum dieses Volk? Werden vielleicht eifersüchtig? Sind die bevorzugt? Und dann straft er dieses Volk noch mächtiglich, wenn sie nicht gehorsam sind. Die ganze Führung des Volkes Israel ist eigentlich unvernünftig. Also ich meine, das ist etwas, wo ich mir denke, wozu dieser Aufwand? Wozu diese ganze Geschichte? Und dann der Gedanke, dass Gott seinen Sohn auf die Erde schenkt. Ihr Lieben, wir wissen das alles und deswegen ist es nicht mehr für uns etwas, was wir als unglaublich erfassen. Warum muss Gott, er hatte andere Möglichkeiten, er kann mit dem Finger schnipsen und alles ist verändert, ja? Nein. Sein Sohn wird Mensch. Und wir können uns das überhaupt nicht mehr vorstellen, was das bedeutet. Er hat seine Göttlichkeit aufgegeben. Unfassbar. Stellt euch einmal vor, der Schöpfer dieses Universums, wenn man so Sendungen sieht über das Universum und wie groß das ist und so weiter und so fort. Und das alles hat Gott geschaffen. Dann sind wir ja so winzig in dem All und zu einer solch winzigen Person hat der Schöpfer des Himmels sich gemacht. Niemand könnte sich das ausdenken. Er ist Mensch geworden, seine ganze Göttlichkeit aufgegeben, Jesus. Er war mitbeteiligt an der Schöpfung, heißt es ja. Er ist das Wort, durch das Gott die Welt geschaffen hat. Und nicht nur das, er ist nicht nur Mensch geworden, sondern er hat sich zu einem Diener der Menschen, er hat den Menschen gedient, indem er sich absolut abhängig gemacht hat von seinem Vater als Mensch und dadurch den Menschen gedient hat in außergewöhnlichen Weise. Und zwar wiederum darum, dadurch, dass er gestorben ist am Kreuz. Ihr Lieben, das Kreuz ist für den menschlichen Verstand der größte Skandal der Weltgeschichte. Überhaupt keine Frage. Ist auch verspottet worden von denen, die nicht überführt worden sind von dem. Wie können die Christen an jemanden glauben, als Erlöser, der als Verbrecher am Kreuz hingerichtet worden ist? Es gibt ja viele Verspottungen. Das ist nicht logisch. Und doch ist es so gewesen. Und Paulus sagt, die Botschaft vom Kreuz, das ist das größte Geheimnis Gottes, das er uns offenbart hat. Und er rühmt und sagt, das ist den früheren Geschlechtern gar nicht offenbart gewesen, genau was Gott. Jetzt ist es offenbar und wir haben dieses Geheimnis Gottes empfangen. Was für eine Kostbarkeit haben wir da durch göttliche Offenbarung empfangen. Und er redet dann im Epheserbrief zum Beispiel wieder von einem Geheimnis. Paulus meine ich, ja. Und da spricht er von dem weiteren Akt in dem Erlösungsplan, wie er sagt, ja, das, was ihm als größtes Geheimnis anvertraut wurde, wir können das auch nicht mehr so genau nachvollziehen, aber für damals war es so, das größte Geheimnis, das Gott dem Paulus anvertraut hat, war, dass auch die Heidenvölker durch Jesus gerettet sind und nicht nur Israel. Auch die Heidenvölker gehören dazu, weil es hat sich ja bisher alles nur in Israel abgespielt und es war nicht genau verständlich. Was ist mit den anderen Völkern? Ja, sie waren immer im Blick. Aber die Offenbarung, die musste von Gott selber kommen, dass auch die Heidenvölker mit hineingenommen sind in diesen wunderbaren Erlösungsplan. Also, was kein Ohr, sagt Paulus auch an dieser Stelle im 1. Korinther, sozusagen gehört hat und kein Auge gesehen hat und was in keines Menschen Herz gedrungen ist, uns hat es Gott offenbart, das kostbarste aller kostbaren Dinge, die es gibt, dieses Erlösungswerk. Und ihr Lieben, deswegen, was alles zu diesem Erlösungswerk dazugehört, und das war jetzt nur so ein kleiner Ausschnitt, wir dürfen von dem, was Gott uns offenbart hat, nichts wegnehmen und nichts dazufügen. Da kommen menschliche Philosophien, menschliche Gedanken, menschliche Überlegungen, menschliche Schlussfolgerungen und alles Mögliche hinzu. Und Paulus sagt, wir müssen sehr, sehr sorgfältig sein mit dem, was Gott uns anvertraut hat. Und nicht von unserem Denken her sagen, ja, das ist nicht so wichtig und das ist auch nicht so wichtig. Das ist vielleicht wichtig und das ist menschlich immer von eigenen Gesichtspunkten her abhängig. Und das Letzte, gehen wir wieder zurück auf 1. Korinther 4, ist nun, dass Paulus für den Diener Christi nun ein bestimmtes Kriterium nennt, von dem er sagt, wenn jemand sich versteht als ein Diener Christi, total untertan, einer, der gewürdigt ist, die Geheimnisse Gottes zu empfangen und weiterzugeben und zu verwalten im eigentlichen Sinne, das ist sozusagen jemand, für den das Kriterium gilt, Treue. Ihr Lieben, unter allen Kriterien, die man für einen Jünger Jesu beschreiben kann, da gibt es ja verschiedene, die auch ausgedrückt werden, wird im Zusammenhang mit dem Diener die Bürger des Reiches, die Jünger Jesu als Diener Christi, immer dieses Wort treu. Also was ist Gott am wichtigsten unter uns, abgesehen von der persönlichen Beziehung zu ihm jetzt, dieses Untertansein, ist unsere Treue. Das ist ihm am meisten am Herzen. Jesus freut sich am meisten, wenn wir treu sind. treu. Treu im Umgang mit den Geheimnissen Gottes. Treu in der Verwaltung dieser Dinge. Treu, das heißt, in vollem Gehorsam diesem Herrn gegenüber, ihm treu. In ganzer Verantwortung vor ihm, was wir machen mit dem, was er uns anvertraut hat. Treu sein, das hat etwas zu tun mit vertrauenswürdig. Er hat uns dazu gemacht, dass wir vertrauenswürdig sind. Dass wir das, was wir hier tun, als seine Diener zu seiner Ehre tun und nicht für uns. Nicht um ein eigenes Königreich zu bauen, sondern um sein Reich zu bauen. Ihr Lieben, die Treue ist für Jesus das herausragende Element eines Jüngers. Treue heißt festhalten an dem, wozu uns Gott beauftragt hat. Festhalten an der Berufung, ein Diener Christi zu sein. Ausharren, auch in schwierigen Zeiten. Nicht die Flinte ins Korn werfen, nicht aufgeben. Treue. Und in diesem Zusammenhang ist Gott und Jesus uns das größte Vorbild. Wenn eine Eigenschaft über Gott immer und immer wieder ausgedrückt wird, dann sind es Liebe und Treue. Gott ist treu. Das heißt, wir können uns hundertprozentig auf ihn verlassen. Er ist treu. Er ist nicht willkürlich, einmal so, einmal so. Gott ist treu, er gibt nicht auf. Auf halber Strecke lässt er uns stehen. Gott ist treu. Dieses Wort treu hat eine unglaubliche Bedeutung. Ihr Lieben, und wie sehr er ein treuer Gott ist, das hat er bewiesen, das hat er dokumentiert, das hat er demonstriert an der Geschichte des Volkes Israel. Ich ahne immer mehr und mehr, warum Gott so lange Zeiträume immer wieder sich Zeit lässt, um Dinge zu Ende zu führen, ja, und nicht gleich plötzlich alles da ist. Zum Beispiel die ganze Geschichte Israels ist das Beispiel für die Treue Gottes. Und wenn ich erkennen will, dass Gott treu ist, muss ich nur durch die Geschichte Israels gehen, die ja schon 4000 Jahre geht. Und durch diese 4000 Jahre hindurch hat Gott sich immer wieder als der erwiesen, der treu ist. Diesem Volk gegenüber treu ist. Und wenn er einem Vollen vielleicht oder auch treu sein. Versteht ihr? Da ist ein Anschauungsbeispiel. Er hat diese Treue gezeigt, mit Abraham beginnend. Noch einmal. Er hat diesem Abraham ein Versprechen gegeben und er hat einen Bund mit ihm geschlossen und hat dazu gesagt, dieser Bund, dieses Versprechen gilt für ewige Zeit. Jetzt hat er etwas ausgesprochen, woran er seine Treue beweisen kann. Er hat zuerst etwas ausgesprochen und jetzt muss er zeigen, ob er an dem festhält. Treue, Treue. Ob er nun wirklich aus diesem Abraham ein Volk macht, ob er diesem Volk dann wirklich ein Land zu ewigem Besitz gibt, ewig, und ob er dieses Volk und dieses Land dazu benutzt, dass es ein Segen wird für die ganze Welt. Heil bringt für die ganze Welt. Und Stück für Stück für Stück hat Gott diese Treue in dem Volke Israel entfaltet. Und wir sehen es bis heute, wie Gott seinem Volk treu ist. Und er jetzt auch all die Verheißungen, die er dem Volk gegeben hat, auch für die letzte Zeit, in Erfüllung kommen. Ihr Lieben, was jetzt vor unseren Augen passiert, ist ein Zeichen der Treue Gottes. Er hält, was er verspricht. Und deswegen können wir auch das wissen, er hält uns, was er verspricht. In Hosea 2, da sagt Gott zu dem Volk, ich will mich mit dir in Treue verloben. Also er vergleicht sein Verhältnis zu Israel mit einer Ehe. Und Ehe ist auf Treue aufgebaut. Ihr Lieben, Treue ist noch größer als Liebe. Also, sagen wir mal, höherwertig jetzt im Sinne dessen. Liebe, die ist manchmal ein bisschen anfällig auf das und das, aber die Treue, die geht bis zum Ende. Auch wenn man vielleicht den Partner nicht mehr so überschwänglich liebt. Aber die Treue, das ist es. Die Treue Gottes ist in allen Bereichen sozusagen dem Volke Israel immer wieder überlassen und übergeben worden. Wir sehen das zum Beispiel auch im Römer 9, zum Beispiel ist eine Stelle, wo der Paulus sagt, sollte die Untreue Israels die Treue Gottes aufheben? Niemals. Das ist ein enormes Wort. Ihr Lieben, das ist Treue Gottes. Auch wenn wir ihm untreu sind, ist er doch nicht untreu. Er ist treu. 1. Timotheus 2 steht das. Wenn wir untreu werden, bleibt er doch treu. In 1. Thessalonicher 5 heißt es, treu ist er. Der uns ruft, er wird es wohl machen. Was heißt das? Treu ist er, der uns ruft, und er wird alles zur Vollendung führen, was er versprochen hat. Die Treue ist gebunden an sein Wort. Und das, was er ausgesprochen hat, das, was er verheißen hat, das, was er uns sozusagen auch für unser Leben anvertraut hat und auch verheißen hat, das wird er tun. Diese Treue ist unbezweifelbar. In Offenbarung 21, ganz am Ende, oder 19, da ist die Rede davon, der Himmel hat sich aufgetan und ein Vers weit, das ist die Ankündigung des Wiederkommens Jesu auf dem weißen Pferd. Und der auf dem Pferd saß, er hieß treu und wahrhaftig. Das heißt, er erfüllt jetzt, wenn er wiederkommt, genau das, was er versprochen hat. Er ist treu. Und ihr Lieben, das, was ich damit meine, ist, Jesus möchte einfach, dass wir als seine Diener ihn widerspiegeln. So wie er treu ist, sollen auch wir treu sein. Und unsere ganze Aufgabe, sozusagen, ist, dass wir dem, was er uns anvertraut hat, dass wir mit dem sorgfältigst umgehen, im Gehorsam und in der Abhängigkeit ihm gegenüber. Was sucht man an einem Haushalter am allermeisten? Dass er treu ist. Und wie gesagt, was ich am Anfang gesagt habe, diese Gleichnisse, die Jesus erzählt hat von den Talenten oder von den Pfunden, die sprechen ja eine deutliche Sprache. Wo der König etwas anvertraut, mit der Bitte, dass sie jetzt treue Diener ihres Herrn sind, dass sie im Sinne des Herrn mit dem umgehen, verwalten, damit wuchern, es nicht verschleudern, sehr sorgfältig sind, zu seiner Ehre alles tun, nicht in die eigene Tasche wirtschaften und so weiter, was man alles es nennen könnte. Und wenn wir zurückkommt, dann lobt er diejenigen, die das so gehandhabt haben und sagt, du guter und treuer Knecht, du bist im Geringen treu gewesen, darum werde ich dich über mehr einsetzen. Das möchte ich jetzt zum Schluss sagen. Ganz egal, welche Aufgabe wir im Reich Gottes haben oder in der Gemeinde haben, ob sie jetzt vor Menschen groß ist oder klein ist, es ist völlig egal. Es kommt auf die Treue an. Es kommt nicht auf unser Können an, nicht auf unsere natürlichen Begabungen, nicht auf unser Wissen, auf die Treue. Jesus schaut auf die Treue, ob du im Kleinen, vielleicht sieht es auch gar niemand, treu bist. Das macht dem König aller Königen die meiste Freude. Und wenn wir im Geringen treu sind, wird er uns mehr anvertrauen. Aber das ist seine Sache zu seiner Zeit und wie er das möchte. Aber das sind Geheimnisse, die mit der Treue zusammenhängen und damit, dass wir Diener sind, dieses höchsten Königs,
Amen. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du unser König bist. Und dass du ein König bist, der seine Untertanen, seine Diener nie ausnutzt, nie schäbig behandelt, sondern wie Königskinder. Herr, wir sind deine wunderbaren Kinder, die du liebst. Und darum danken wir dir, Herr, dass du es so sehr schätzt und achtest, wenn wir dir vollkommen untertan sind. Und ich bitte dich, dass du uns diesen Geist der Dienerschaft in diesem Sinne stärker und stärker in uns freisetzt, in jedem von uns. Dass wir uns so verstehen, wie Paulus es uns sagt, dafür halte uns jedermann Diener Christi, nicht Herrscher. Und wir bitten dich so von ganzem Herzen, dass du dieses Dienende in uns hervorrufst, mehr und mehr, dass wir zu Menschen werden, die ganz und gar auf dich ausgerichtet sind und die ganz sorgfältig umgehen mit dem, was du uns anvertraut hast. Ja, alles, was von dir kommt, ist unglaublich kostbar. Und so wollen wir es auch behandeln. Und wenn wir deine Botschaft weitergeben, wenn wir anderen Menschen dienen in irgendeiner Weise, in deiner Kraft, in deiner Autorität, in deinem Namen, von deinem Willen her, dann vermitteln wir immer etwas unglaublich Kostbares. Wir vermitteln uns ja nicht selber, sondern wir vermitteln dich. Und dafür danken wir dir, dass wir gewürdigt sind, solche Diener zu sein. Amen.